Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend. Sie hören Radio Ochsenkopf mit der 131. Ausgabe des Treffpunkts. Heute haben wir einen Schwerpunkt, nämlich Corona. Und wir unterhalten uns nachher ausführlich mit Dr. Klaus von Stetten vom Gesundheitsamt in Bayreuth. Und zu Gast ist auch Willi Zapf. Er wird uns dann verraten, was es denn Neues im Bischofsgrün zu erleben gibt. Anfangen tun wir jedoch mit Musik und mein Name ist Matthias Fischer. Bei uns zu Gast ist jetzt Dr. Klaus von Stetten. Der ist am Landratsamt beschäftigt und welche Funktion er da genau hat, das kann er uns vielleicht selbst erklären.
Ja, mein Name ist Klaus von Stetten. Ich bin Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheitswesen, also quasi des Gesundheitsamtes am Landratsamt Bayreuth, zuständig für den Landkreis und für die Stadt Bayreuth.
Was muss ich mir unter Gesundheitswesen am Landratsamt vorstellen? Was sind so die Aufgaben?
Die Aufgaben sind sehr vielfältig, von Hygiene über Begutachtung bis zur Schulgesundheitspflege oder zum Beispiel Überprüfung der Trinkwasserqualität, um nur einige Beispiele herauszugreifen.
Wahrscheinlich hat sich in den letzten Monaten der Arbeitsschwerpunkt etwas verschoben, denn es gibt den Coronavirus.
Ja, er hat sich deutlich verschoben. Seit Anfang März 2020 haben wir überwiegend mit Corona zu tun, also insbesondere mit der Beratung der Bevölkerung, mit der Ermittlung von Kontaktpersonen zu positiv Getesteten und mit deren Absonderung, sprich mit Quarantäne aussprechen. Das sind so unsere wesentlichen Aufgaben in den letzten Monaten gewesen.
Fangen wir mal einfach an. Wenn ich jetzt Corona hätte, welche Symptome würde ich denn dann bei mir feststellen?
Ja, das Schwierige daran ist ja, dass Corona durchaus zunächst mal Symptome macht, die jede Erkältungserkrankung verursachen können. Das heißt, Schnupfen, Husten, allgemeines Krankheitsgefühl, erhöhte Körpertemperatur, sprich Fieber. So geht's meistens dann los. Dann kommt allerdings eine schwerere Lungenentzündung im schlimmsten Falle dazu oder auch so klassische Symptome wie Verlust oder Beeinträchtigung des Geschmacks und des Riechens.
Was unterscheidet jetzt den Coronavirus von dem normalen Grippevirus? Kann man das sagen oder ist das ziemlich deckungsgleich?
Ja, im Prinzip sind es zwei Viren, die Krankheitsbilder aus dem Bereich der Atemwegserkrankungen verursachen. Und insofern ist es auch schwierig zu unterscheiden. Jetzt gerade in der uns bevorstehenden Grippesaison fängt mir der jetzt mit einer Grippeerkrankung an oder mit einer Covid-19-Erkrankung?
Wie lange kann ich mich denn anstecken? Also es ist ja immer eine Frage, kann ich mich anstecken, solange der andere keine Symptome hat oder erst, wenn er hustet? Oder wie ist es Ihrer Meinung nach?
Also die infizierte Person, die hat eine gewisse Phase, in der sie ansteckend ist. Das sind wenige Tage, aber in diesen wenigen Tagen ist sie ansteckend. Und da kann ich mich anstecken. Das geht bis zu 14 Tage, wobei natürlich mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser 14 Tage geringer ist, sich anzustecken.
Muss der andere aber Symptome spüren? Also muss mein Partner, mein Arbeitskollege husten, räuspern oder kann er auch ansteckend sein, ohne Symptome zu haben?
Das Fatale ist eben, dass sich Menschen infizieren können, keine Symptome haben können, aber gleichzeitig für einige Tage stark den Virus ausscheiden, mit Husten, mit Atmung, mit Lautrufen, Sprechen, Singen, was auch immer, selber also nicht krank sind, keine Symptome haben, aber doch sehr ansteckend sein können.
Wer sind denn die Risikogruppen? Es wird immer über Risikogruppen in den Medien berichtet. Gibt es die wirklich oder kann es jeder haben?
Grundsätzlich kann es jeder haben, aber es gibt natürlich Risikogruppen, wo man eine schwere interstitielle Lungenentzündung, die ja häufig auftritt, natürlich besonders fürchtet. Es sind natürlich widerstandsgeschwächte Menschen mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel der Atemwege, der Asthmatiker wäre so ein Beispiel. Oder es sind einfach Menschen höheren Alters, die per se schon eine etwas geschwächte Immunabwehr im Vergleich zum jungen Menschen haben. Also sage ich jetzt mal, Menschen vor allem jenseits der 60, 70 Jahre, die gelten natürlich als spezielles Risikopotenzial.
Wie sollte ich mich jetzt vor einer Ansteckung schützen?
Sinn macht auf jeden Fall der Mund-Nasen-Schutz, weil auch wenn es manch einer von uns nicht wahrnehmen will, die feuchte Aussprache, die ist fast für jeden Menschen typisch und diese Partikel, die dann von Viren behaftet sein könnten, die bleiben dann zumindest größtenteils innerhalb dieser Barriere dieses Mund-Nasen-Schutzes. Das heißt, das macht auf jeden Fall Sinn. Sinn natürlich nur, wenn dieser Schutz auch Mund und Nase gleichzeitig bedeckt. Da, wo die Nase raushängt, ist es natürlich ziemlich sinnlos. Das nächste ist natürlich...
Zwischenfrage. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, okay, Mund- und Nasenschutz, schön, ich niese da rein, ich huste da rein und dann bin ich ja erst recht angesteckt oder bei mir wird es ja dann schlimmer.
Nein, das auf keinen Fall. Es geht ja darum, eine Barriere aufzubauen, wo das der Gegenüber durch meine Tröpfchen, durch meine Partikel bei der Aussprache, beim Lachen, beim Husten geschützt wird, wenn ich jetzt zum Beispiel positiv wäre oder umgekehrt, wo ich geschützt werde durch diese Barriere des vielleicht ansteckenden Menschen, der mir gegenüber ist.
Ich habe Sie aber unterbrochen. Sie wollten noch was Zweites anführen, wie man sich schützen kann.
Ja, die Schutzmaßnahmen. Mund-Nasen-Schutz haben wir ja gerade angesprochen. Auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element ist, da wo man es natürlich einhalten kann, ist der Abstand. Abstand, auch wenn man sich noch so gut kennt, aber nicht in einem Haushalt lebt und die Begrüßung dann, auch bei der Begrüßung in dieser Pandemiezeit, muss dieser 1,50 Meter Abstand eingehalten werden können. Und das kann man auch einhalten. Weiteres Thema ist mit Sicherheit unterschätzt, die Händehygiene. Nach allen möglichen Kontakten, das können auch Türklinken sein, wo immer das möglich ist. Ich habe zum Beispiel immer ein kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel in der Jackentasche. Hände waschen, Hände desinfizieren. Das ist auch wichtig, weil auch wenn der Virus eine nur geringe Lebensdauer auf Flächen hat, die Türklinke, die von einem stark ausscheidenden, symptomfreien Covid-19-Infizierten berührt wurde, die ich unmittelbar danach berühre, öffentliche Toilette. Und dann geht halt doch die Hand bei vielen Menschen ins Gesicht. Es juckt an der Nase, es muss geschneuzt werden, man wischt sich über den Mund, man reibt sich das Auge. Deswegen ist eine ordentliche Händehygiene nicht zu unterschätzen hinsichtlich ihrer Bedeutung beim Infektionsschutz.
Jetzt habe ich als Kind gelernt, ich soll immer Hände waschen, wenn ich von draußen komme, wenn ich unterwegs war, wenn ich bei Fremden war. Warum fällt uns Deutschen das so schwer?
Ja, man geht halt ein bisschen sorglos damit um. Und wenn jetzt so eine Pandemie unterwegs ist, dann rücken diese früher wichtigeren Erfahrungswerte wieder in den Vordergrund. Warum nicht mehr so auf Händehygiene geachtet wird, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Für mich ist das auch selbstverständlich, wenn ich eine Toilette verlasse, dass ich mir die Hände ordentlich wasche und mit einem Einmalhandtuch oder mit einem Luftstrom dann trockne.
Jetzt stellt sich vielen die Frage, ist jetzt Corona schlimmer und ansteckender wie ein normaler Grippevirus?
Wir haben bei Corona zumindest bisher keine Impfungen. Wir haben ja immer ein gewisser Anteil der Bevölkerung, die gegen Grippe irgendwann mal geimpft waren oder auch gegen die saisonale Grippe geimpft sind. Das sind auch zu wenige, natürlich immer so um die 20-25%. Besser wären 70 oder 80%. Ob das ansteckender ist, glaube ich nicht. Es sind vereinzelte Fälle, wo Menschen, die Covid-19 infiziert sind, besonders ansteckend sind. Aber das ist nicht generell jeder Infizierte stark ansteckend. Das sind diese sogenannten Spreader, die dann wirklich Viren ausscheiden.
Jetzt viele Corona-Kritiker oder Maßnahmenkritiker sagen ja, jetzt haben wir jedes Jahr auch Grippetote. Warum fahren wir ein System so hoch, was mit Testen angeht, ein Wirtschaftssystem nach unten? Bestimmte Berufe können nicht 100% ihre Leistung erbringen. Ist es aus Ihrer Sicht alles gerechtfertigt oder ist es eine gewisse Hysterie, die wir da an den Tag legen?
Die Maßnahmen sind schon gerechtfertigt, die bisher unternommen wurden, um diese Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Verhindern können sie es eh nicht. Wir haben eine Pandemie und das lässt sich ja durch Zahlen definitiv belegen, die sehr viel mehr Tote inzwischen schon gekostet hat, weltweit, wie die letzten saisonalen Grippeausbrüche. Also das ist schon beachtenswert, wenn man es mit der saisonalen Influenza vergleicht.
Wir machen jetzt ein bisschen Musik, erholen uns ein bisschen und dann reden wir weiter.
My Lucifer is lonely. standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Bei uns ist immer noch Dr. Klaus von Stetten. Wir haben uns schon ein bisschen über Corona und die Pandemie unterhalten. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf den Landkreis. Wie läuft es jetzt ab, wenn ich Verdacht hätte, ich habe Corona? Was muss ich jetzt machen?
Ja, wenn ich Symptome habe, jetzt vor allem in der bevorstehenden kälteren Jahreszeit, die so auf die mir bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung hinweisen könnte, dann wäre es auf jeden Fall gut, eine Testung anzustreben und sich bis zum Vorliegen dieses PCR-Tests, von dem wir ja nach wie vor immer noch reden, nicht von einem Schnelltest, weil noch kein zugelassener Schnelltest und öffentlich empfohlener Schnelltest vorliegt. Also bis zu diesem Test natürlich äußerste Zurückhaltung. Ich lasse mich also nicht testen und gehe dann mit etwas erhöhter Temperatur und Schnupfen und Husten auf die Geburtstagsparty oder den 90. Geburtstag des Großvaters. Das ist ja auch mit dem gesunden Menschenverstand, so ein Verhalten wäre auch mit dem gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbar.
Gibt es Menschen, die diesen gesunden Menschenverstand in Bayreuth nicht an den Tag legen?
Also wir befinden uns hier ja in der ländlichen Region. Da muss ich schon mal ein Lob aussprechen, wenn wir unsere 7-Tages-Inzidenzzahlen im Landkreis Bayreuth anschauen, die irgendwo zwischen 2 und 3 derzeit sind. Das zeigt schon, dass die Menschen sehr vorsichtig mit dieser Pandemie umgehen und sich offensichtlich auch weitgehend an diese Hygieneregeln, die ja bekannt sind, halten. Nur so sind diese relativ niedrigen Fallzahlen zu erklären. Aber wir haben da immer viel mehr Vernunft in ländlicher Region als in den Metropolen.
Wie ist es in der Stadt Bayreuth?
Ja, da ist natürlich, haben wir natürlich eine etwas gedrängtere Wohnsituation. Deswegen ist dort die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei ca. 14 etwas höher, aber auch noch im Rahmen des Tolerierbaren. Klar, städtisches Leben, viele junge Leute, konzentriert. Da haben wir natürlich auch mehr Austausch. Logisch, die treffen sich auch in der Gastronomie. Deswegen ist es jetzt für mich nicht verwunderlich, dass da mehr neu erkrankte Zahlen sind als im Landkreis.
Muss man jetzt in der Stadt und im Landkreis dann auch striktere Maßnahmen nach jetzigem Stand durchführen?
Naja, es gibt ja bestimmte Grenzen, das hat jeder inzwischen mal in den Medien mitbekommen, das ist diese 7-Tages-Inzidenz, also die summierte Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 7 Tagen. Und da gibt es bestimmte Barrieren, 35 ist die erste, 50 die zweite, und bei jeder dieser Barrieren werden natürlich da die Zügel vermehrt angezogen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass sich alle an die Hygienevorschriften halten, weil sonst sind die, die sich nicht dran halten und es weiter verbreiten, auch mitverantwortlich, dass die Freiheiten wieder mehr beschränkt werden.
Warum gerade 35 und 50?
Ja, das ist ja letztendlich eine Zahl, die die Politik in Absprache mit den Wissenschaftlern so vereinbart hat. Natürlich irgendwo eine gewisse willkürliche Festlegung, aber die müssen sie ja treffen. Sie müssen irgendwo Grenzen aufbauen, wo sie sagen, da muss ich reagieren. Und so hat man das gemacht. Das hat die Gesundheitspolitik mit den Pandemie-Experten diese Barrieren festgelegt.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Jetzt kommen wir nochmal drauf. Ich habe jetzt Symptome. Was mache ich jetzt? Wo rufe ich an? Gehe ich einfach zum Arzt? Was sollte ich tun?
Wir haben eine gemeinsame Teststation von Landkreis und Stadt in Eichig, im Stadtteil Eichig, der Stadt Bayreuth. Dort kann ich jederzeit einen Termin vereinbaren. Die Telefonnummern sind auf den Internetseiten von Landkreis und Stadt entnehmbar und kann dort einen Termin vereinbaren und sich dort testen lassen. Darüber hinaus sind viele Hausärzte auch, führen Tests durch und helfen hiermit. Es gibt Laborärzte in Bayreuth, die ebenfalls testen. Das heißt, unsere Kapazitäten sind hier ganz gut in Stadt und Landkreis Bayreuth. Ich kann relativ schnell innerhalb von einem Tag zu einem Test kommen und kriege auch das Ergebnis in einer brauchbaren Zeit zwischen 1 und 3 Tagen zugeschickt per SMS, wenn ich jetzt an das Smartphone denke oder ähnliches.
Was sollte ich dann in dieser Zeit, bis das Testergebnis kommt, machen?
Ja, wir haben ja jetzt, wir müssen mal 2 Dinge differenzieren. Der Symptome hat und sich testen lässt, aber noch kein Ergebnis vorliegen haben, ist eigentlich ganz klar. Wenn ich sage, bis ich ausgeschlossen habe, dass ich jetzt an einer Covid-19, also einer Corona-Erkrankung erkrankt bin, dann versuche ich natürlich alle möglichen Kontakte zu meiden. Meistens liegt mir ja das Testergebnis innerhalb von 2-3 Tagen vor. Und wenn dann in die Zeit gerade die Geburtstagsparty fällt, dann muss ich halt mal sagen, ich verzichte drauf. Also möglichst quasi wie eine freiwillige Quarantäne bis Vorliegen des Testergebnisses bei Symptomen. Wenn es eine Testung ist, weil ich Kontaktperson war, symptomfrei bin, aber Kontaktperson von einem positiv Getesteten, trifft im Prinzip genau dasselbe vor zu. Ich lasse mich testen, und bis das Testergebnis vorliegt, kann ich mir ja nicht sicher sein, habe ich mich bereits von der Indexperson, wie wir sagen, von dem nachweislich Infizierten, habe ich mich bei dem infiziert. Das heißt, in solchen Fällen ist doch klar, da ist Vorsicht angesagt, und es ist ja nicht nachvollziehbar, dass ich mich testen lasse aus nachvollziehbaren Gründen und verbringe dann die Zeit, die ich warten muss, diese 2 oder 3 Tage irgendwo in der Öffentlichkeit mit jeder Menge zwischenmenschlicher Kontakte. Das wäre ja nicht nachvollziehbar.
Wenn ich jetzt ein Testergebnis habe, das nachweist, dass ich Corona habe, was passiert dann?
Positiv heißt, ich bin infiziert mit dem Virus. Dann bin ich natürlich in Quarantäne, klar, der Infizierte. Wenn er Symptome hatte, ab dem ersten Tag der Symptome 10 Tage lang Quarantäne, ist so festgelegt worden vom Robert-Koch-Institut. Und wenn ich keine Symptome habe, ab Testung 10 Tage Quarantäne. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass keine Symptome auftreten im Sinne des Infizierten. Die Labormeldung geht ja automatisch dann zum zuständigen Gesundheitsamt, das dann unverzüglich sofort wieder sich rückmeldet und versucht, und meistens gelingt, bis jetzt gelingt das auch ganz gut, alle Kontaktpersonen des Infizierten zu ermitteln. Natürlich, um auch nachvollziehen zu können, woher kam denn die Infektion. Bisher gelingt uns das aufgrund der Fallzahlen noch recht gut. Wir können die Wege nachvollziehen, woher kam die Infektion, wo hat der positiv Getestete sich infiziert. Und das ist ein wesentlicher Punkt bei dieser Verlangsamung der Ausbreitung des Virus, dass man möglichst schnell die Ausbreitung eindämmt, indem man die Leute ermittelt, die direkten Kontakt hat, und Quarantäne anordnet.
Wenn ich jetzt in Quarantäne muss, wird es dann sozusagen vom Gesundheitsamt verordnet? Bekomme ich da einen Brief? Bekomme ich da Besuch von der Polizei? Wie läuft es ab? Weil da wird ja nun in Medien viel spekuliert und ich glaube auch viel Falsches kundgetan.
Zunächst mal wird die mündlich angeordnet, aber dann kommt innerhalb weniger Tage noch eine schriftliche Ausfertigung vom Gesundheitsamt an die Adresse geschickt. Und wenn es dann um Bescheinigung für den Arbeitgebern gilt diese Bescheinigung, die vom Gesundheitsamt ausgestellt wurde, zur Vorlage bei dem Arbeitgeber. Und die braucht der Arbeitgeber dann letztendlich auch, wenn er durch eine behördlich ausgesprochene Quarantäne einen finanziellen Ausgleich geltend machen kann.
Wenn ich jetzt so ein, ich nenne es jetzt mal Bescheid habe und trotzdem mich draußen bewege, was passiert dann mit mir?
Naja, Quarantäne heißt nun mal, dass ich mich nicht draußen bewege. Dann kann es natürlich passieren, wenn ein lieber Nachbar, der das weiß, das weiterträgt an die Behörden, oder wenn eine zufällige Kontrolle durch Polizei oder Ähnliches stattfindet und es wird festgestellt, diese Person müsste eigentlich in Quarantäne sein, dann ist halt auch ein Bußgeld fällig.
Wie hoch ist das?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich von Stadt zu Stadt, aber man muss hier mit Bußgeldern durchaus zwischen 50 und 500 Euro rechnen.
Jetzt kommt immer die Debatte auf, ich bin alleinlebend, ich habe vielleicht einen Hund und soll jetzt zu Hause bleiben, was mache ich dann? Gibt es da Hilfsangebote, jemand, der für mich einkauft, jemand, der meinen Hund fortführt, oder gibt es dann wieder Ausnahmeregelungen?
Es gibt Hilfsangebote, ob die flächendeckend sind, vor allem im ländlichen Bereich, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber im städtischen Bereich gibt es sowohl Angebote, mit dem Hund Gassi zu gehen, als auch vor allem Angebote der Sozialträger hier vor Ort, die auch die Versorgung mit Lebensmitteln organisieren können. Wenn jemand völlig alleinstehend ist, bei unseren Senioren ist das ja oft der Fall, die können dann versorgt werden mit Lebensmitteln nach telefonischer Bestellung. Das wird dann vor die Tür gebracht und abgestellt, und das wird alles geregelt, wie das mit der Bezahlung ist. Also da sind Hilfeangebote wirklich da. Da kann man sich mal an die sozialen Träger hier vor Ort wenden, wie Diakonie, Caritas, AWO, Rotes Kreuz und so weiter. Die helfen einem da sicher.
Die Quarantäne wird für 10 Tage verhängt. Haben wir gerade gehört. Was passiert nach den 10 Tagen? Kann ich dann am 11. Tag wieder draußen rumlaufen? Werde ich nochmal getestet?
Also zunächst 10 Tage für den Infizierten, wie wir es vorhin gesagt haben. 14 Tage für die Kontaktperson, sei ab dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person. Das ist auch schwierig. Für die Bevölkerung haben wir schon festgestellt, das sind eben die Kriterien, die das Robert-Koch-Institut so empfiehlt und festgelegt hat. Es ist dann so, wenn ich als positiv Getesteter diese 10 Tage Quarantäne durchlebe und bin völlig symptomfrei, dann ist auch kein weiterer Test mehr notwendig, weil wir inzwischen so viel wissen, dass die Menschen, die symptomfrei sind in diesem Zeitraum, dass die dann auch, selbst wenn sie positiv getestet werden, noch nach 10 Tagen mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr ansteckend sind. Das sieht man an bestimmten Konstellationen in den Tests. Genauso ist es bei den Kontaktpersonen der Kategorie 1, also den direkten Kontaktpersonen, 14 Tage. Die müssen auch dann kein zweites oder drittes Mal getestet werden. Wenn die symptomfrei sind und die 14 Tage sind vorbei, dann sind sie ganz normal wieder in den Alltagsprozess integriert.
Kann man denn dann wirklich zu 100% davon ausgehen, dass ich dann nicht mehr ansteckend bin?
Ja, was sind 100%? Die Ausnahme von der Regel wird es wohl immer geben, aber wir arbeiten hier mit sehr hohen Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, nach den 10 bzw. 14 Tagen nicht mehr ansteckend zu sein, ist sehr, sehr hoch.
Jetzt treibt viele Menschen um. Wie gehe ich denn innerhalb der Familie um, wenn eine Person positiv getestet ist, in Quarantäne ist? Wie gehe ich mit den Kindern um? Müssen die dann mit 5 Jahren allein in ihrem Zimmer leben? Oder auch wenn das Kind positiv getestet ist, darf das Zimmer nicht mehr verlassen? Ja, Dinge, die häufig durch die Medien geistern.
Ja, aber die sind ja in der Realität nicht umsetzbar, vor allem bei minderjährigen Kindern oder bei Kleinkindern. Die Familie bleibt halt eine Struktur. Und in der Regel waren ja die Kontakte die engeren, vor das Testergebnis irgendwann vorlag. Das heißt, man muss eh davon ausgehen, dass diese Familie Kontakt hatte. Alle anderen Familienmitglieder in diesem, direkt in diesem Haushalt sind dann eben Kontaktpersonen der Kategorie 1 und dementsprechend auch unter Quarantäne. Interessant wird das Ganze natürlich, wenn Personen aus dem Risikokreis in dem Haushalt leben. Da würde es unter Umständen schon Sinn machen, auch innerhalb eines Haushaltes versuchen, wenn die Wohnbedingungen das räumlich hergeben, den Großelternteil zu schützen, indem man das räumlich irgendwie getrennt organisiert. Aber in der Regel ist es unter einem Dach sehr schwierig.
Ich sage erstmal danke bis hierher und wir sprechen gleich weiter.
Fall, I'm thinking of
immer noch Dr. Klaus von Stetten bei uns hier bei Radio Ochsenkopf zu Gast. Wir haben jetzt schon länger über Corona und Testen gesprochen. Jetzt stellen sich vielen Hörern die Fragen. Erstens, warum gibt es unterschiedliche Zahlen vom Landkreis, vom Landratsamt auf den Seiten des Gesundheitsministeriums beim RKI, wenn man sich selbst die Zahlen mal zusammenstellen will und schauen will, wie der Stand der Dinge ist?
So groß dürften die Unterschiede eigentlich gar nicht sein. Natürlich gibt es einen Meldezeitpunkt und da gibt es oft mal leichte Verzögerungen, das, was nicht gemeldet wird. Es ist auch eine Betrachtungsweise, wie das fachlich gesehen wird. Also bei Todesfällen zum Beispiel hieß es immer, Menschen, die an Covid-19 oder mit Covid-19 gestorben sind, die kommen alle in dasselbe Töpfchen. Mir fällt da ein Fall ein aus der ersten Jahreshälfte, wo ein Patient, der eigentlich völlig symptomfrei war, beim Entleeren eines Kirschbaumes von der Leiter gestürzt sich und sich ein Schädel-Hirntrauma zugezogen hat und dann später bei Aufnahme ins Krankenhaus getestet wurde, positiv war ein Zufallsbefund, aber an den Folgen des Schädel-Hirntraumas verstorben ist. Nach der staatlichen Statistik zählt der als Covid-Toter. Das sind Einzelfälle, muss ich also extra sagen. Die haben wir nicht, da stehe ich auch dazu, die ganz wenigen Einzelfälle haben wir nicht als an Covid verstorbene Menschen gezählt. Also da wird es immer mal ein bisschen Diskrepanzen geben. Ich behaupte mal, unsere Zahlen, die wir hier auf Landkreis- und Stadtebene veröffentlichen, wir sind am nächsten dran, das sind die Zahlen, denen können Sie glauben.
Wenn wir schon über kuriose Fälle reden, gab es noch andere ähnliche kuriose Fälle?
Naja, es gibt halt doch Zufallsbefunde, wo die Leute symptomfrei sind und durch Testungen dann als positiv getestet werden sind. Es gibt kuriose Fälle auch, wo Menschen aus Urlaubsländern zurückkehren, die überhaupt kein Risikogebiet waren, die sich gar nicht hätten testen lassen müssen, die sich dann testen lassen haben, also sehr pflichtbewusst eigentlich, und dann an der Autobahnteststation auf einmal positiv waren, mit allen Konsequenzen. Natürlich mit der Quarantäne, die sich vielleicht dann danach gefragt hat, ich hätte mich ja gar nicht testen lassen müssen, warum habe ich mich testen lassen? Solche Fälle kommen natürlich dann schon und dann ist die Beschützung groß. Kurios ist für uns natürlich auch, wenn ich davon reden darf, wenn wir eine Quarantäne aussprechen, wie dann zunehmend seit April, Mai in den letzten Monaten begonnen wird zu verhandeln. Ich sage immer, wie auf einem orientalischen Basar. Wie könnte man die Quarantänezeit abkürzen? Man hat ja was ganz Wichtiges. Man hat eine ärztliche Verordnung, dass man jeden Tag 3 Stunden draußen spazieren gehen müsste und sich bewegen müsste wegen Herzrhythmusstörungen. Und wenn wir dann empfehlen, das war im Sommer, Terrassentür auf und einen Hometrainer kaufen, führt es zur Enttäuschung, weil man das nicht hören wollte. Also wir stehen da schon sehr unter Druck, weil immer versucht wird, an unserer Einschätzung, welche Kontaktperson man ist, oder zu zweifeln oder versucht, die Dauer der Quarantäne mit irgendwelchen zum Teil skurrilen Begründungen runterzuhandeln.
Welche Begründungen kommen da?
Ja, wie ich eben dieses Beispiel genannt habe, ärztliche Verordnungen, die natürlich nicht nachvollziehbar sind. Dann ist eine ganz wichtige Fortbildung am Samstag. Oder es ist eine Hochzeitsfeier am Samstag und da müsste schon am Freitag angereist werden. Man könnte doch diese Quarantäne um einen Tag verkürzen. Die wäre ja dann erst Samstag nachts um 12 Uhr zu Ende. Und da sind wir aber in der Regel sehr restriktiv, weil wo fängt man an, wo hört man auf? Regeln sind eben dazu da, dass sie einzuhalten sind. Und da gibt's also aus fachlicher Sicht eigentlich keinen Grund, Ausnahmen zu machen und davon abzuweichen.
Liegt es vielleicht auch daran, dass momentan nicht mehr die Älteren wie am Anfang der Krise betroffen sind, sondern eher die Jüngeren, die da vielleicht kritischer mit bestimmten Maßnahmen umgehen?
Ja, die Jüngeren betroffen sind, infiziert sind und seltenst erkranken. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die auch gewisse Risiken birgt. Weil das mag sein, dass die Jüngeren, so wie sich zeigt, seltener erkranken wie die Senioren. Aber die Jüngeren stecken dann möglicherweise Senioren an, die dann daran sterben, die vielleicht noch gut und gerne 10 oder 15 Jahre hätten mit viel Lebensfreude leben können.
Nächste Frage, die immer wieder auftaucht, ist: Muss ich im Freien eine Maske tragen?
Also in der Regel ist es aus meiner Sicht nicht notwendig. Das ist ja das, was wir immer erreichen wollen: guter Luftaustausch, geöffnete Fenster. Und im Freien, wenn der Abstand eingehalten wird, dann ist meines Erachtens ein Mund-Nasen-Schutz nicht erforderlich. Wenn natürlich jemand mit Symptomen neben mir rumhustet in 1,5 Meter Entfernung, weil er vielleicht gar nicht an Corona erkrankt ist, sondern eine der Jahreszeit üblichen Atemwegserkrankungen hat. Wenn er schon unterwegs sein muss, jetzt in dieser Zeit mit Symptomen einer Atemwegserkrankung, dann wäre das Mindeste, dass er einen Mund-Nasen-Schutz auch in der Öffentlichkeit trägt. Aber normalerweise ohne Symptome und der Möglichkeit, Abstand einzuhalten, halte ich aus fachlicher Sicht einen Mund-Nasen-Schutz im Freien für nicht besonders sinnvoll.
Hilft Gurgeln gegen Corona?
Nein, definitiv nicht. Auch wenn eine Substanz drin wäre, die den Virus vernichtet, haben wir leider nicht. Gurgeln hilft höchstens was gegen die Symptome, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, aber gegen den Virus hilft Gurgeln leider nichts.
Jetzt gibt es ja Internetseiten, die damit werben, dass ich mit Hexoral oder ähnlichen Mitteln, bevor ich zum Test muss, wenn er angeordnet ist, das Testergebnis verfälschen könnte.
Naja, es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben ja auch Infizierte, das wissen wir inzwischen, bei denen steckt der Virus tiefer, also mehr im Bereich der Bronchien, der tieferen Atemwege. Wenn Sie da eine Bronchoskopie machen, wie es so schön heißt, und würden da einen Test machen, ist der positiv. Oben im Bereich des Rachenraums ist er vielleicht nicht positiv, aber das ist alles nicht die große Masse. Also ich kann durch einen ordnungsgemäß durchgeführten Test, kann ich das feststellen, positiv ja oder nein. Gut, ich kann durch irgendwelche Manipulationen das vielleicht immer schaffen, dass ich beim Test negativ bin. Es fragt sich immer nach der Sinnhaftigkeit dieses Tun und Handelns. Das heißt, ich gehe zu einem Test und versuche vorher was zu machen, dass der Test vielleicht falsch negativ sein könnte. Also das ist auch nicht die Mehrheit der intelligenten Bevölkerung, die sowas macht.
Das lasse ich jetzt so im Raum stehen. Jetzt gibt es ja in Deutschland gerade wieder Debatte, ist der schwedische Weg der bessere?
Der schwedische Weg war im Prinzip der Weg, dass man eine schnellere Ausbreitung zugelassen hat durch weniger Schutzmaßnahmen. Nö, das ist nicht der bessere Weg aus meiner Sicht. Das ist auch ziemlich riskant. Wir haben ja im März, April gesehen, wie schnell die Krankenhäuser volllaufen. Und wir haben eben nur dann begrenzte Möglichkeiten, Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen intensivmedizinisch zu behandeln. Und wer so eine schwere, beatmungspflichtige Atemwegserkrankung hat, der leidet ja auch jämmerlich unter diesen Krankheitssymptomen. Und jetzt kann ich dem keine Therapie anbieten, weil ich diese Intensivplätze nicht mehr habe. Das war ja ein wesentlicher Grund, warum wir auch versucht haben, diese Pandemie, und es ist gelungen bis jetzt, zu verzögern, um den Menschen, die erkranken, auch eine adäquate intensivmedizinische Behandlung anbieten zu können.
Jetzt frage ich mal eher den Privatmann, Dr. von Stetten, Wenn Sie jetzt in all den Maßnahmen, die es momentan gibt, die debattiert werden, die beschlossen werden und wieder aufgehoben werden, freies Handeln hätten, weil Sie sozusagen der Corona-Beauftragte in Deutschland wären, was würden Sie machen?
Ich halte diese abgestuften Reaktionen schon gut. Es hilft uns ja nichts, wenn wir einen weiteren Lockdown machen, alles absolut runterfahren. Dann sterben die Menschen, weil sie depressiv sind und sich suizidieren oder sonst irgendwas passieren. Dann werden die psychischen Erkrankungen deutlich zunehmen. Dann werden Existenzen vernichtet, mit der Folge psychische Erkrankung. Das heißt, das alleinige Mittel zu sagen, wir machen einen Lockdown, einen kompletten Lockdown, um die Ausbreitung zu stoppen, das kann ich als Person nicht vertreten. Das heißt, immer eine abgestufte Reaktion, mal einen kleinen, wo ein Spot ist, mal mehr runterfahren, aber danach wieder hochfahren, die Möglichkeiten auf die Vernunft der Leute pochen, immer viel aufklären, reden mit den Menschen, die verunsichert sind, und flexibel und individuell auf örtliche Entwicklungen reagieren. Mit diesem Rezept sind wir in den letzten Monaten gut gefahren und mit denen werden wir auch über den Winter kommen.
Unsere Gäste kriegen immer eine Abschlussfrage, die lautet: Wenn eine gute Fee jetzt kommen würde und würde Ihnen drei Wünsche erfüllen, welche drei Wünsche hätte Dr. Klaus von Stetten?
Also der erste Wunsch wäre, dass schnellstmöglich ein verlässlicher Schnelltest zur Verfügung steht. Der zweite Wunsch wäre eine sichere Entwicklung und Bereitstellung flächendeckend auf der ganzen Welt für alle Menschen eines Impfstoffes möglichst schnell. Ich sag mal, ich wäre zufrieden, wenn das in 5 Monaten der Fall wäre. Und der dritte Wunsch, wenn ich den an die Fee hätte, so der Sicherheitswunsch wäre, dass der Virus innerhalb von 2 Wochen einfach verschwindet.
Ich glaube da jetzt nicht dran, dass er innerhalb von 2 Wochen verschwindet. Ich sag mal Dankeschön. Wollen Sie noch unbedingt was loswerden? Jemanden grüßen?
Grüßen nicht, aber ein Appell an alle. Geduldig bleiben. Es ist schwierig. Abstand einhalten. Nasen-Mundschutz einschließlich der Nase tragen. Und vor allem, ganz wichtig, gegen die saisonale Grippe impfen lassen. Und ich glaube, dann sind die Aussichten wesentlich besser, gut über diesen Winter zu kommen.
Dankeschön.
Schöner Tag, am Himmel fliegt.
Kollege Sebastian Kastner hat jetzt am Telefon Willi Zapf, dem Leiter der Touristinfo in Bischofsgrün, und wir sind gespannt, worüber die beiden uns jetzt gleich berichten werden.
Radio Ochsenkopf, total lokal.
Mit Wilhelm Zapf haben wir in den letzten Wochen und Monaten schon immer mal wieder über die Barrierefreiheit am Ochsenkopf gesprochen. Besonders im Fokus steht in Bischofsgrün die Barrierefreiheit für Sehbehinderte. Dies hat einen bestimmten Hintergrund. Bei mir am Telefon ist nun Wilhelm Zapf, der Teammanager der Kur- und Tourisinformation im Bischofsgrün. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Bayreuth.
Willi, erklär uns doch noch mal kurz und knapp, wieso ist denn in Bischofsgrün so ein besonderer Fokus auf Barrierefreiheit, besonders für Sehbehinderte? Wie kommt es dazu?
Wie es dazu kommt, ist ganz einfach zu erklären. Die Familie Zinnert, die auch den Gasthof 7 Stern betreibt und das Hotel 7 Stern betreibt, die hat einen sehbehinderten Sohn, den Horst Zinnert, und seine Frau ist auch sehbehindert. Und die beiden haben das vorangetrieben. Die sind selber in Urlaub gefahren, haben dann gesagt, Mensch, da im Urlaub, da geht es den Sehbehinderten nicht so gut, da kommt man nicht so gut zurecht. Und das wollen wir ändern in Bischofsgrün. Die haben es dann im Gasthof geändert. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass es in Bischofsgrün mehr als angekommen ist, dass es viele Bischofsgrüner unterstützen, auch Gäste unterstützen. Und jetzt will man eben diese Barrierefreiheit immer mehr ausbauen, speziell natürlich für Sehbehinderte.
Und ihr habt auch schon wieder etwas Neues in der Pipeline. Noch diese Woche sollte etwas vorgestellt werden. Was ist denn geplant?
Am 15.10., das ist am Donnerstag um 16.30 Uhr, gibt es ein Dachrelief, das dann im Kurhaus steht, wo Sehbehinderte und Blinde herkommen können und sich praktisch durch Erdtasten in der Ochsenkopfregion zurechtfinden können, am Ochsenkopf, am Schneeberg und so weiter. Außerdem gibt es einen Stift dazu, das muss man sich vorstellen, wie so ein Dipptoy-Spielzeug, wo man drauf tippt und dann sagt er zum Beispiel, das ist der Ochsenkopf, der ist 1024 Meter hoch, das ist der Nussal, der dritthöchste Berg des Wichtelgebirges, und das ist natürlich eine tolle Sache für Sehbehinderte, die sich das dann vorlesen lassen können und die da tasten können und die Berge praktisch nicht erwandern, sondern ertasten können, bevor sie sie erwandern.
Du sagst schon, das sind Berge mitzuspüren. Das heißt, wahrscheinlich wird Bischofsgrün, ist da jedes Haus dann mit auf dem Relief? Oder geht es dann mehr um wirklich die großen Flächen, dass man den Ochsenkopf spürt, den Schneeberg, die Küsseine?
Da geht es um die großen Flächen. Also sind die Häuser nicht drauf, sondern sind die Küsseine drauf, der Nussal, der Ochsenkopf, der Schneeberg und eben die Ochsenkopfregion mit der Beschaffenheit des Bodens, mit der Beschaffenheit der Täler und der Berge. Und das ist wichtig mit den Wanderwegen drauf. All das kann man ertasten und das kann man sich auch erfragen bei dem Stift. Wenn man drauf tippt, dann sagt der Nussal, Ochsenkopf, Schneeberg. Also wirklich eine tolle Sache. Ich habe es schon mal getestet im Vorfeld und das ist eine tolle Sache für Sehbehinderte und Blinde. Und ein paar Sehbehinderte waren auch schon da, die gesagt haben, Mensch, das ist mal was für Sehbehinderte, hier kommen wir gerne wieder her. Hier werden wir auch sehr, sehr gut willkommen geheißen und es ist in Bischofsgrün sowieso der Fall.
Das Relief jetzt am Donnerstag hat so eine Einführungsveranstaltung, eine Präsentation. Was passiert denn da genau? Wird es enthüllt? Wird es offiziell eingeweiht? Was ist da geplant?
Also es ist natürlich Corona-bedingt immer ein bisschen schwierig. Man hat ja einen großen Empfang geplant mit vielen Gästen. Das wird jetzt natürlich nicht sein. Man wird es enthüllen, man wird es vorstellen. Da ist natürlich die Familie Zinner dabei. Da sind natürlich auch ein paar andere sehbehinderte Gäste mit dabei, die gerade jetzt eben da sind. Da sind natürlich auch ein paar Vertreter der Bürgerinitiative Bischofsgrün dabei, die das auch mit unterstützen. Mit dem Stefan Unglaub, dem ehemaligen Bürgermeister, der natürlich auch dabei ist. Und natürlich auch der Michael Schreier, der jetzige Bürgermeister, ist dabei. Und da wird man einige Worte an die Gäste richten, einige Worte an die Familie richten, die eingeladen sind, einige Worte auch an die Familie Zinnert, und die Familie Zinnert wird auch noch ein bisschen was sagen, wird sich mit Sicherheit dann auch nochmal bedanken für diese Unterstützung, und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei der Familie Zinnert, die uns immer wieder unterstützt, auch in diesem Gästebereich mit Sehbehinderten, und ich denke, das ist für Bischofsgrün und für die ganze Region sehr, sehr wichtig. Also es wird dann um 16.30 Uhr im Kurhaus enthüllt werden, es wird keine große Veranstaltung, einfach Corona-bedingt, vielleicht kann man das nächstes Jahr dann nachholen, und dann ist es da, es bleibt dann im Kurhaus und es kann dann von allen Gästen, nicht nur von sehbehinderten Gästen, muss man auch mal sagen, genutzt werden. Da kann man dann ertasten, erfüllen, vielleicht auch für Kinder sehr interessant, für Senioren sehr interessant. Und man kann sich das vorlesen lassen, wo man gerade ist.
Das ganze Relief, das hört sich ja durchaus ganz schön teuer an mit dieser ganzen Interaktivität. War es denn so teuer und wie hat man es denn finanziert? Du hast schon erwähnt, da war eine Bürgerinitiative mit im Boot. Haben die auch mit finanziell dazu beigesteuert?
Die Bürgerinitiative hat auch finanziell mit dazu beigesteuert, aber das meiste hat man natürlich über die integrierte ländliche Entwicklung rausholen können. Das ist ein Förderprogramm, das über den bayerischen Staat geht. Und wir haben ja eine ILE-Managerin, das ist der Theresia Böschel, und die hat es in die Wege geleitet, dass wir hier wirklich einen Großteil dieses Reliefs über die ILE, also über die integrierte ländliche Entwicklung, finanzieren konnten.
Also eine Finanzierung auch über öffentliche Fördergelder. Das freut uns doch. Dann ist dieses ganze Relief vermutlich ja auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Kann ich das besuchen? Wann kann ich das besuchen?
Also man kann es jederzeit besuchen, sage ich einmal. Ab 15.10. 16.30 Uhr ist es dann offiziell da. Und dann immer zu den Öffnungszeiten des Kurhauses. Das hat immer bis 19 Uhr offiziell geöffnet. Und natürlich auch zu den Öffnungszeiten der TTI, also der Touristinformation. Da erklären wir natürlich auch gerne ein bisschen was dazu und unterstützen da auch, wenn die Unterstützung dann nötig ist.
Da kann ich aber nicht nur als Sehbehinderter hin und es ertasten, sondern ich kann auch als einfach so interessierter Erwachsener oder ich kann mit meinen Kindern da vorbeikommen, auch mal ausprobieren.
Genau, jeder kann da kommen. Kinder sind vielleicht sehr interessiert, Senioren sind interessiert, junge Familien, jeder kann da hinkommen, kann sich das einmal anschauen, kann es ertasten, kann sich das anhören, was es zu sagen gibt über den Ochsenkopf, über den Schneeberg. Also ist jeder dazu eingeladen, dieses Dastrelief mal zu begutachten.
Dann verraten uns doch noch mal kurz die wichtigsten Daten rund um die Einweihung des Reliefs. Es geht los in dieser Woche und zwar mit was?
Am Donnerstag um 15.10. mit der Einweihung oder mit der Bekanntgabe des Reliefs, mit der Enthüllung des Reliefs um 16.30 Uhr. Das ist der Donnerstag am 15.10. und am 16.10. ist dann um 17.30 Uhr auch im Kurhaus ein Gottesdienst, den die Waltraud Zinnert gestaltet. Die ist ja auch blind bzw. sehbehindert von der Familie Zinnert. Und da geht es natürlich speziell um diese Themen. Und das Thema ist: Gott schenke uns Augen. Das heißt also, man ist da einmal Gottesdienst für Sehbehinderte dabei. Wenn man kann aber jeder teilnehmen, auch also nicht Sehbehinderte. Jederzeit gerne.
Dann sind wir gespannt auf das neue Relief und bedanken uns bei Wilhelm Zapf für diese ausführlichen Informationen und wünschen noch einen schönen Abend.
Ja, ich bedanke mich auch und wünsche euch auch noch einen schönen Abend und einen guten Verlauf der Sendung. Macht's gut, Servus, Tschüss.
Radio Ochsenkopf. Total lokal.
Schenk mir noch eine Stunde. Lass diese Nacht noch nicht zu Ende gehen. Schenk mir noch eine Stunde. Und lass uns schauen, ob wir noch Freunde sehen. Freunde für ein paar Worte, ein paar Gedanken, ein paar Gläser Wein. Ja, schenk mir noch eine Stunde, um unter Menschen Mensch zu sein. Lass uns mit jenen trinken, die an der Theke neue Welten bauen. Lass uns der Lebensfreude ganz einfach unter ihre Röcke schauen. Lass uns zusammen tanzen. Ich will mit Herz und Händen dich berühren. Ja, schenk mir noch eine Stunde. Ich fühle Leben, ich will es spüren. La 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 la
denn wo nichts bleibt, ist auch nichts zu verlieren. Ja, schenk mir noch eine Stunde, ich fühle Leben, ich will es spüren. Schenk mir noch eine Stunde, und wenn der Morgen auf den Straßen singt, möcht ich, dass deine Seele vor Zuversicht und Glück beinahe zerspringt. Und wenn der Tag auch grau wird und dieser Nebel trotzdem dich nicht stört, ja, dann war die eine Stunde, war diese Stunde ihr Leben wert, war die Stunde ihr Leben.
Das war sie schon wieder, unsere Sendung vom heutigen Dienstag. Wir können uns wieder hören am 27. Oktober mit Kultura. Natürlich hören Sie uns rund um die Uhr. Und wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, dann mailen Sie einfach an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Ansonsten gibt es die ganze Sendung wieder morgen zum Nachhören und natürlich auch die einzelnen Beiträge zum Hören und Downloaden. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Mal.
An der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende, machst ja manchmal schlimme Sachen, über die trotzdem lachen, denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.